Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Dazu begrüße ich natürlich Alfred Maidon. Hallo Alfred.
Hallo.
Ja, Alfred, das hat sich in den letzten Sendungen ganz schön eingebürgert, dass wir am Anfang ein bisschen über den Markt sprechen. Das wollen wir natürlich heute auch tun. Deswegen kommen wir zuerst zum Marktüberblick. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, momentan ist eine ziemlich zähe Angelegenheit. Ja. Der DAX kommt überhaupt nicht in die Gänge, auch in den USA läuft es auch nicht so wirklich rund. Wie schätzt du momentan die Lage ein?
Ja, kann man sagen, zäh. Es ist irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Also die Märkte laufen eigentlich ja gar nicht so schlecht. Es kommt nur darauf an, welchen Index man sich anschaut und auch welche Aktien. Es gibt Aktien, sehen wir gleich noch, die extrem gut gelaufen sind dieses Jahr. Es gibt auch wiederum ganze Branchen, die überhaupt nicht in die Gänge kommen. Also es ist sehr zweigeteilt. Die Stimmung ist auch so geteilt, also eigentlich ist so ein bisschen immer noch die Skepsis, die überwiegt, aber es gibt auch einige positive Stimmen. Also es ist schwierig, es sind keine einfachen Zeiten und dazu kommt noch, dass natürlich jetzt in den Sommermonaten auch die Umsätze sehr mau waren, insoweit große Ausschläge. Jetzt wird sich zeigen demnächst, wo der Weg hingeht, weil jetzt kommt wieder den Leute kommen zurück an den Markt, hoffentlich. Und wir sehen es hier, wir haben jetzt den September,
richtig schöne Grafik, ja.
Der kein guter Monat ist, bekanntlich. Es ist sogar der schlechteste Börsenmonat überhaupt, nach dem Stock-Almanach, diese Statistikübersicht. Und da sieht man hier in dieser Grafik sehr schön, dass wenn man sein Geld tatsächlich nur im September angelegt hätte, seit 1960, dann hätte man, das ist die schwarze Grafik, einen Verlust bis heute von -40%. Und einer der besten Monate ist der November. Wenn man da sein Geld nur im November angelegt hätte, wäre man jetzt bei 150% plus. Also das ist schon ein großer Unterschied. Aber das Gute ist natürlich, dass diese Monate jetzt kommen und wir den September haben. Und es gibt ja auch diesen schönen Satz, sell in May and go away, but remember to come back in September. Also zurückkommen im September ist das Stichwort. Klar, wir haben jetzt erst Anfang September, aber ich glaube, es ist vielleicht doch kein schlechter Monat, um sich durchaus mal vielleicht noch die ein oder andere Aktie ins Depot zu legen.
Und du hast noch eine zweite Grafik dabei, da lässt sich auch einiges ablesen.
Genau, das ist nämlich ganz interessant. Es gibt ja Statistiken, man kann sie immer so hindrehen, wie man will. Also jetzt hat jemand mal versucht, das Ganze positiv zu sehen und mal gesagt, wenn wir denn ein Jahr haben, in dem Januar bis Juli positiv war, der August dann negativ, wie war dann der September? Es gab nur 11 Fälle, also die Auswahlgruppe ist jetzt nicht so groß, aber also wenn wir ein starkes erstes Halbjahr hatten, eine Korrektur im August. Dann war der September im Schnitt sogar sehr positiv mit 2% in 82% der Fälle positiv. Und der Oktober und der November auch, der Dezember auch noch. Und unterm Strich hätte man dann vom September bis Dezember noch eine Rendite erzielt. Je nachdem, wenn man den Durchschnitt nimmt, 9% plus. Und wenn man den Median nimmt, immerhin noch fast 8%. Also insoweit mit diesen Vorgaben in diesem Jahr können wir uns vielleicht doch auf einen guten Jahresausgang freuen. Und es gibt ja auch andere Faktoren, die eventuell dafür sprechen, wenn die Zinsen doch nicht weiter steigen, die Inflationsraten stärker zurückkommen als gedacht, die Notenbank vielleicht doch mal sich etwas lockerer äußert, dann besteht durchaus Hoffnung, dass wir vielleicht doch sowas wie eine, ich will nicht sagen Jahresendrallye bekommen, aber zumindest einen positiven Jahresausklang.
Wir werden es uns auf alle Fälle genauer anschauen, aber jetzt wollen wir zu den Aktien kommen und da haben wir natürlich auch eine Aktie des Tages dabei. So, und die Aktie des Tages ist Nvidia und wenn wir uns den Chart mal anschauen, eine sehr verdiente Aktie des Tages, würde ich sagen.
Eigentlich,
das ist wirklich ein Phänomen.
Wie eigentlich die Aktie des Jahres, muss man sagen. Es ist tatsächlich auch die beste Aktie im S&P 500 mit, ich habe nochmal nachgeschaut, 233% seit Jahresanfang. Hat sich also mehr als verdreifacht. Und es gibt jetzt natürlich viele Stimmen, die sagen, ja, jetzt völlig überteuert. Das ist die Ausgeburt der Blase, die Blase aller Blasen. Wie überhaupt KI eine riesengroße Blase ist. Andere sagen genau das Gegenteil. Jetzt kann man sich mal genau anschauen, das machen wir auch gleich, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Tatsächlich hat sich im Unternehmen ja auch viel getan. Das Ganze ging ja los irgendwann mit den Quartalszahlen, hier mit diesem massiven Anstieg. Schon vorher war die Aktie sehr stark im Plus, aber dann kam ja diese sehr guten Zahlen, vor allem diese deutlich angehobene Prognose, jetzt ja dann nochmal. Also man hat wirklich auch tatsächlich viel im Unternehmen gemacht. Das hat sich komplett geändert. Und wenn man sich mal anschaut, wie sich die Gewinnprognosen entwickelt haben, dann sieht man, dass dieser Anstieg wirklich gerechtfertigt ist. Also nochmal 230% verdreifacht. Und wir sehen hier die Gewinnprognosen für die Jahre 24, also das Geschäftsjahr läuft bis Januar 24, also eigentlich für das Jahr 23. Und das Dunkelgrüne sind die fürs kommende Geschäftsjahr. Und da waren wir zu Jahresanfang bei einem Gewinn pro Aktie von ungefähr etwas über 4 Dollar. Und jetzt sind wir beim Gewinn pro Aktie Schätzung bei 14 Dollar. Also das ist ja mehr als das Dreifache. Und insoweit ist dieser Kursanstieg um das Dreifache auch durchaus gerechtfertigt, wenn die Firma dreimal so viel Geld verdient. Man muss wissen, dass Nvidia vom KGV ja gar nicht mal so teuer ist. Wir haben einen KGV von 33 fürs nächste Jahr. Und das ist bei einem Wachstum von ungefähr 40% durchaus jetzt nicht sportbillig, aber auch nicht viel zu teuer. Insoweit ist Nvidia eine Aktie, die jetzt sicherlich, ich würde mal sagen, fair bewertet ist, aber nicht überteuert. Und wer die Aktie hat, sollte sie auch, glaube ich, weiterhin halten. Also es gibt zumindest jetzt keinen Grund zu sagen, hey, das ist jetzt eine riesengroße Blase. Klar, man weiß nicht, ob das mit den Gewinnen so weitergeht. Hier sind die Schätzungen für das darauffolgende Jahr in hellgrün. Da geht man nochmal von einem kleinen Gewinnanstieg aus. Das kann sich auch alles wieder ändern, aber im Moment, Status quo, ist Nvidia nicht so teuer.
Spannend ist ja, dass Nvidia auch in vielen Bereichen aktiv ist. Gaming, den Gaming-Bereich liefert dafür Chips, ja. Es gibt jetzt die KI-Fantasie und natürlich auch noch die Automobilindustrie.
Genau.
Also wahnsinnig viele Bereiche in Nvidia aktiv
ist. Wobei man natürlich schon diese KI-Geschichte gespielt wird, das ist natürlich der Bereich, wo man auch extrem hohe Margen hat. Also das ist teilweise wirklich Irrsinn. Man sieht es ja auch, vom Umsatzvielfachen ist Nvidia immer noch teuer, mit dem 15-fachen Umsatz bewertet, aber nur im KGV von 30. Also man sieht die starke Profitabilität und ja, das zahlt sich aus. Und wie gesagt, das lässt auch sogar noch hoffen, dass eher sich dieser Kursanstieg noch fortsetzen kann.
So, und dann kommen wir mal zu den nächsten Aktien. Und jetzt dreht sich viel um die Autobauer, aus gutem Grund. Gestern ist die IAA gestartet in München, die internationale Automobilausstellung. Verschiedene Autobauer präsentieren sich, stellen neue Modelle vor. Ja. Unter anderem BMW gab es verschiedene Aussagen, gab die neue Klasse, die vorgestellt wurde, mit größerer Reichweite, die versprochen wird, mit schnellerer Ladezeit. Wie kommen die Aussagen bei dir an?
Ja, also erstmal, vielleicht sehen wir das Auto mal, das erste Auto der neuen Klasse. Die neue Klasse ist ja dann erstmals eine Plattform, die wirklich rein für Elektroautos ist. BMW ist ja da so ein bisschen so einen Schlingerkurs gefahren. Man hat ja zu Anfang gesagt, ja, wir sind ganz schlau, wir machen eine Plattform für alles, für Verbrenner, für E-Autos und für Hybride. Und Wasserstoff machen wir auch noch nebenbei. Wasserstoff ist immer noch nicht abgeschrieben bei BMW, was ja in meinen Augen ein bisschen fraglich ist. Also Technologieoffenheit in diesen Zeiten heißt eher, dass man vielleicht die reale Technologie verschläft. Also die neue Klasse, das ist das erste Auto, was kommen soll. Im Prinzip so eine Art Dreier, optisch wirklich mal was ganz Neues, muss man tatsächlich sagen. Die Leistungsdaten, BMW sagt 750 Kilometer Reichweite. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, wenn das Auto jetzt auf dem Markt wäre, dann wäre es sicherlich gut, dann wäre es wirklich eine tolle Sache, dann wären wir auch konkurrenzfähig. Man sieht übrigens auch im Innenraum, von wem man das Design hat.
Ja,
also wäre das
Tesla, ja.
Also im Prinzip versuchen alle Tesla hinterher zu rennen. Und man schafft das auch zum Teil in Ansätzen. Nochmal, das Problem ist, dieses Auto wird es frühestens 2025 geben, also in 2 Jahren. Und wenn man mal zurückblickt, was aus den Ankündigungen der deutschen Autohersteller geworden ist, die wurden eigentlich nie erfüllt. Die kamen immer später, wenn überhaupt. Ich kann mich mehr erinnern an die VW-Plattform Trinity, die groß gefeiert worden ist, die mittlerweile wieder eingestampft worden ist. Also ob dieses Auto dann wirklich so kommt, weiß ich nicht. Es ist eh ein bisschen problematisch, wenn auf der IAA Tesla und BYD reale Autos haben, die ich jetzt sofort bestellen und kaufen kann und die deutschen Hersteller mit Concept Cars und Visionen daherkommen. Das ist schon fast ein bisschen peinlich. Also Visionen und Concept Cars, das hätte man vor 5 Jahren machen können, aber heute auf einer Messe, wo die anderen reale Autos haben, mit solchen Visionen zu kommen, wie hat der Helmut Schmidt gesagt, Visionen sind eine Krankheit oder irgendwie so. Weiß ich nicht.
Das ist zum Arzt gehen, ja.
Genau, man hat sicherlich keine andere Möglichkeit, weil man eben nicht weiter ist. Mhm. Und man sieht ja auch die Not der Hersteller daran, dass man ja jetzt die Chinesen bittet, die Plattform zu liefern, weil man sie selber nicht auf die Reihe bekommt. Und ob man das jetzt in den nächsten 2 Jahren schafft, das wird man sehen. Aber jetzt zu sagen, hey, wir sind besser als Tesla mit irgendwelchen Concept-Cars, das ist schon wirklich ein bisschen peinlich.
Wie siehst du die Lage bei Mercedes?
Achso, vielleicht schauen wir noch mal kurz auf die Aktie.
Können wir gerne machen.
Da sieht man auch, dass das nicht mehr gut aussieht. Also diese
Verkaufssignal unter der 200-Tage-Linie gefallen.
Ja, wir haben jetzt auch mittlerweile einen kleinen Abwärtstrend ausgebildet. Also mich hat es gewundert. Was heißt gewundert? Man hat ja wirklich gute Zahlen vorgelegt, weil man tatsächlich den Löwenanteil seiner Autos eben noch als Verbrenner verkauft und da eben sehr hohe Margen drauf hat. Aber BMW sagt, dass man auch mehr Elektroautos Geld verdient, was aber daran liegt, dass die Elektroautos, die BMW im Moment hat, nicht konkurrenzfähig sind, technisch nicht gut sind und viel zu teuer sind. Und soweit wird sich das auch ändern. Wobei BMW auch sagt, mit der neuen Klasse verdienen wir dann auch Geld. Aber wie gesagt, ob das alles so kommt und mit den Spezifikationen, außerdem es gibt ja noch gar keine Preise für diese Concept-Cars, nicht mal ansatzweise. Also da ist, ja, sind viele Träume und wenig Realität.
Also BMW muss noch liefern. Wir schauen mal Mercedes an. Hat Mercedes geliefert?
Ja, Mercedes hat es genauso gemacht wie BMW, hat gesagt, hey, wir haben hier unser Auto ab 2025 auf einer neuen Plattform, auch mit Reichweiten von 750 Kilometern, ich will nicht sagen geprahlt, aber schon so in die Richtung. Vor allen Dingen hat man gerade Mercedes gesagt, unser Auto wird so effizient sein wie kein anderes. Und man hat dieses Auto als 1-Liter-Auto vorgestellt. Und das zeigt so ein bisschen die Rückwärtsgewandtheit der Hersteller. Also jetzt noch von Litern zu sprechen im Elektroauto-Zeitalter. Außerdem ist 1-Liter-Auto war ja bekanntlich ein Riesenflop von Volkswagen. Da hat man 10 Jahre versucht, so ein Auto auf die Beine zu stellen. Das hat nicht funktioniert. Also da tut man sich keinen Gefallen mit solchen Aussagen. Und ja, von dem Auto kann man jetzt halten, was man will. Ich glaube, vorne diese Sterne blinken sogar hier mit diesen Sternchen im Scheinwerfer. Wie gesagt, ist ein Concept-Car, ein Prototyp, eine Vision. Ob das Auto so kommt, weiß niemand. Man hat einfach mal was hingestellt, kann man machen. Aber ja, mich haut es jetzt nicht vom Hocker. Und wie gesagt, 2 Jahre glaube ich nicht, dass das klappt. Das wird eher ein bisschen länger dauern. Und in der Zeit kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass BYD und Tesla die Füße stillhalten und einfach auf dem Status quo stehen bleiben, sondern die werden sich auch weiterentwickeln und ihre bestehenden Autos weiter verbessern, die ja ohnehin schon sehr gut sind.
Muss ich noch bei der Aktie, die spiegelt jetzt auch Mercedes, ja, auch unter die 200-Tage-Linie gerutscht.
Ich glaube, dass jetzt tatsächlich die Autobauer, abgesehen von den reinen E-Auto-Herstellern, also abgesehen von Tesla, BYD, gut, jetzt lasse ich die anderen mal weg, die kleineren, Rivian, wie sie alle heißen, aber dass die herkömmlichen Autohersteller ernsthafte Probleme kriegen werden, weil eben die Margen schwinden werden und wahrscheinlich, oder jetzt sieht man ja schon die Marktanteile zurückgehen, gerade in China haben wir die deutschen Autobauer Riesenprobleme. Und wenn jetzt die Chinesen, was sie hier tun, nach Deutschland kommen und auch Marktanteile hinzugewinnen, dann werden diese Probleme sicherlich nicht kleiner werden.
Also eine Riesenkonkurrenz auch im Endeffekt, die auf dem Automarkt herrscht und immer wieder neue Player, die nachkommen, gerade aus China.
Das gut, da gibt's jetzt, es gibt in China, glaube ich, über 100 Autohersteller. Da sind viele so klein, da wird's, die meisten werden es nicht überleben. Aber gerade die Großen, allen voran BYD, das ist natürlich schon eine Hausnummer, die auch zeigen, dass man mit Elektroautos wirklich gutes Geld verdienen kann.
So, der dritte große Autobauer aus Deutschland fehlt uns noch im Bunde. Und da sehen wir, ja, die Aktie seit langem sehr, sehr schwach unterwegs. VW hat jetzt auch verschiedene Aussagen getätigt im Zuge der IAA, setzt voll auf das Thema Elektromobilität. Hat VW die Modelle, um da tatsächlich angreifen zu können?
Im Moment auch noch nicht. Das ist genau das gleiche Bild. Volkswagen hat ja auch die MEB-Plattform. Es ist so eine, ich will nicht sagen schnell zusammengeschusterte Plattform, aber eine Plattform, die jetzt auch schon nicht mehr konkurrenzfähig ist. Selbst Ford, die die Plattform ja mitnutzen von Volkswagen, hat jetzt das erste Auto, hat man gesagt, wir wollen die Plattform nicht mehr haben. Also ist ein bisschen in die Jahre gekommen und die Autos, ID3, ID4, ID5, die sind ja alle nicht schlecht, aber auch wirklich nicht herausragend. Also in China will sie eigentlich niemand haben, weil sie von der Innovation her hinter den Chinesen doch deutlich hinterherhinken. Und auch die Verkaufszahlen in Deutschland geht so. Da muss was Neues kommen, wird ja auch kommen. Man hat natürlich bei Volkswagen auch Riesenprobleme gehabt. Viele Ideen konnten nicht verwirklicht werden, gerade im Softwarebereich große Probleme. Das will man jetzt alles in den Griff bekommen. Und ja, jetzt hat man hier auf der IAA, hat Volkswagen den Audi e-tron, e-tron 6 vorgestellt, genau. Also im Prinzip nochmal einen größeren SUV. Das hätte eigentlich der Macan sein sollen und das zeigt auch so ein bisschen die Not, dass man jetzt Audi diese relativ neue Plattform gegeben hat, um das Auto vorzustellen. Der Macan sollte ja der elektrische auch schon eigentlich dieses Jahr schon kommen, wird wahrscheinlich dann eher Ende nächstes Jahr. Das ist auch so eine, ja, ich will nicht sagen, es ist nicht der große Wurf. Es ist ein Auto, eine Weiterentwicklung und das wird auch keine großen Verkaufszahlen bringen. Also genauso wie der vorherige e-tron schon nicht so der große Knaller war.
Klingt alles so ein bisschen nach Planlosigkeit bei den deutschen Autobauern.
Ja, man hat jetzt gesehen, dass man eben nicht einfach so eine Plattform in den Markt schmeißen kann, sondern muss sie wirklich von Grund auf neu entwickeln und das dauert ein paar Jahre. Und gerade im Bereich Software gibt es Riesenprobleme. Man ist gezwungen, die Software im Prinzip zuzukaufen. Und auch bei den Chips, da setzt man vorzüglich auf Nvidia, was ja nicht schlecht ist. Aber Tesla zum Beispiel baut seine Chips schon lange selbst. Also da haben wir gerade noch mal gesehen, vielleicht ganz kurz zurück, den auch Man sieht es, GTE Concept, also das ist ja der ID2 soll ja kommen, das hat 25.000 Euro Auto, auch im Jahr 25. Und darauf aufsetzen will man dann ein GTI wieder beleben, ins Elektrozeitalter holen. Mhm. Kann man jetzt auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist. Und das Auto, diese Elektro-GTI, soll dann 2027 kommen. Also nochmal, sich jetzt ein Auto vorzustellen, was in 4 Jahren kommt, das muss man nicht machen.
Wir sind ja auch bei den Anlegern.
Ja, das kommt wirklich nicht an. Volkswagen hat ja, wenn wir gerade gesehen haben, Mercedes und BMW hatten ja zumindest noch einen Aufwärtstrend, genau, ja, der gebrochen worden ist. Volkswagen hatte den schon lange nicht mehr. Und das Problem ist bei Volkswagen, dass man natürlich im Vergleich zu Mercedes und BMW nicht diesen Premium-Markennamen hat und natürlich auch in der Mittel- und Unterklasse aktiv ist. Und gerade da tut man sich unheimlich schwer gegen die aufkommenden Chinesen, gerade auf dem wichtigen chinesischen Markt.
Dann schauen wir jetzt aber mal auf den Platzhirschen, nämlich auf Tesla. Und da habe ich jetzt heute die Meldung gelesen, dass eine Fabrik in Shanghai 2 Millionen Autos jetzt insgesamt produziert wurden. Nochmal ein Beleg für die Vormachtstellung von Tesla.
Ja, das Bild habe ich auch gesehen. Das sind immer diese Bilder, wo die ganze Belegschaft drauf ist. Ist jetzt nicht so die wichtige Hausnummer. Entscheidend wird sein bei Tesla, wie es weitergeht mit dem Cybertruck vor allem, der jetzt ja dann kommt, die ersten Auslieferungen in diesem Jahr, im nächsten Jahr dann die Volumenproduktion. Das könnte Mehrerlöse geben von bis zu 20 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist ein wichtiges Projekt, jetzt weniger für Europa, da wird er wahrscheinlich gar nicht verkauft werden können oder auch die Nachfrage wird nicht so groß sein. Aber in den USA, man hat angeblich 1,8, 1,9 Millionen Vorbestellungen, da wird man erstmal 3-4 Jahre brauchen, um die alle abzuarbeiten. Das ist natürlich ein großer Schub und dann noch so Kleinigkeiten wie jetzt das Model 3, wo man Facelift gemacht hat, man sieht es hier. Sieht ein bisschen schlanker, moderner aus. Und was man auch geschafft hat, man hat tatsächlich durch so ein paar aerodynamische Verbesserungen die Reichweite um, glaube ich, 12% erhöht. Mhm. Was nicht schlecht ist, jetzt sind wir bei 629 Kilometer. Jetzt sagen natürlich BMW und Mercedes, wir kommen aber 750 Kilometer weit, aber eben erst in 2 Jahren, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also Tesla macht sein Ding, zieht das gnadenlos durch. Man hat die gute Plattform, man wird jetzt die Produktionsprozesse weiter optimieren, die Kosten weiter senken. Und wenn jemand die Kosten senken kann, dann Tesla. Und man macht das genau immer dann und bei den Modellen, bei denen man sich das auch wirklich leisten kann. Man steuert das eigentlich ziemlich gut, dass man da immer die Lager nicht voll hat und gutes Geld verdient.
Die Aktie kommt jetzt auch zurück, gab ja die Enttäuschung nach den Zahlen, auch wegen der Cybertruck-Geschichte, als es keine Informationen gab.
Man hat ja immer gesagt, früher Tesla ist der Ankündigungsweltmeister. Ja. Mittlerweile ist Tesla da ganz anders geworden. Man stellt Dinge vor, wenn sie da sind. Auch das neue Model 3, da gab es früher so ein paar, es gab schon ein paar Bilder, aber es wurde nicht groß angekündigt, sondern es wurde auf den Markt gebracht und ist ab sofort bestellbar. Während die anderen jetzt eher zu Ankündigungen übergegangen sind, sagt Tesla, wir machen das, was wir haben und zeigen das auch. Und das ist auch genau richtig funktioniert. Ja, die Aktie hat ja einen riesen Lauf gehabt, ist teilweise bis fast 300 gestiegen. Dann gab es diese doch recht scharfe Korrektur, aber jetzt zieht der Kurs wieder an. Es gibt jetzt nichts Großartiges Neues. Es werden die nächsten Zahlen dann kommen, Ende des Quartals wieder die Auslieferungszahlen und dann die Quartalszahlen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht im Bereich Autopilot. Da ist man ja auch sehr weit. Es gab ja jetzt noch diese Testfahrt von Elon Musk, der, eine 40-Minuten-Fahrt gemacht hat, ohne groß eingreifen zu müssen. Also da ist natürlich auch noch ein Riesenumsatzpotenzial. Also da kann auch noch demnächst vielleicht das eine oder andere kommen.
Ein Auto brauchen wir noch dabei, nämlich BYD. Da gab es ja zuletzt...
Ich hatte noch irgendeine Grafik mit den...
Eine Grafik wolltest du noch zeigen?
Ja, mit den Ladesäulen. Aber
wirft die Berichie bestimmt.
Wenn wir die haben, wenn wir sie nicht haben. Nochmal geht es um das Ladenetz. Genau, da haben wir es sogar. Ach, genau. Das ist nämlich nochmal ganz wichtig. Das ist US-Ladenetz, also die verschiedenen Anbieter von Ladesäulen. Da sieht man, dass Tesla im Moment 21.000 Ladesäulen hat. Und man hat im letzten Jahr, oder in diesem Jahr besser gesagt, 3.500 dazu bekommen. Mhm. Und das sind ungefähr so viele, wie der zweite, nämlich Electrify America, eine Volkswagen-Tochter übrigens, insgesamt hat. Und man sieht Marktanteile 63%. Es ist in Deutschland ähnlich, 150 Supercharger gibt es bei uns. Und dieses Ladenetz ist natürlich schon nicht ganz unwichtig, denn ohne das... werden viele Leute doch immer noch Skepsis haben, sich ein E-Auto zu besorgen. Und in dem Zusammenhang vielleicht nochmal zurück zu BMW. Das ist auch ganz interessant, dass BMW-Chef Zipse gesagt hat, Das Haupthindernis sind die fehlenden Ladesäulen und das wird auch 2035 nicht so weit sein, dass in Süditalien Ladesäulen in einem kleinen Dorf sind. Fakt ist, und ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, der BDEW, der Fachverband, hat jetzt nochmal genau nachgerechnet. Es gibt in Deutschland mittlerweile 100.000 Ladepunkte. Die Ladeleistung liegt bei 4,5 Gigawatt. Und beim aktuellen Fahrzeugbestand bräuchten wir 2,2 Gigawatt, also die Hälfte. Wir haben also im Prinzip doppelt so viel Ladeleistung, wie nötig wäre, um die jetzigen Autos zu versorgen. Es ist keine Säule stärker belegt, die Auslastung als 20%, teilweise sogar unter 10%. Also ich sehe es ja auch selber, wenn ich lade, nicht nur bei Tesla, dass eigentlich immer freie Säulen da sind. Also das ist sicherlich kein Problem, aber es ist natürlich schon wichtig und das ist auch sicherlich ein großer Punkt für Tesla, dieses sehr gut ausgebaute Ladenetz weltweit.
So, dann kommen wir zum angesprochenen letzten Autobauer, nämlich BYD. Da gab es ja zuletzt eine ganze Reihe von guten Nachrichten am Wochenende jetzt dann. Die Absatzzahlen für den August, wieder mal ein neuer Rekord. Die letzten Quartalszahlen waren auch stark, also eigentlich
ja, ich sag's nochmal, also bessere Zahlen kann man kaum liefern. Wieder ein neuer Rekord im August, über 270.000. Das Ziel von 3 Millionen in diesem Jahr wird wahrscheinlich locker erreichen. Dafür fehlen jetzt noch die letzten Monate, müssten nochmal über 300.000 werden oder im Schnitt 300.000. Weil neue Produktionskapazitäten dazukommen, wird man das wahrscheinlich sehr locker schaffen. Die Nachfrage ist ohnehin kein Problem für BYD. Die Quartalszahlen waren ausgezeichnet, sehr profitabel, überraschend profitabel, muss man fast schon sagen. Ja, die Aktie hat jetzt nochmal so einen richtigen Rücksetzer gehabt. Es gab jetzt, ja, es war so ein bisschen die Angst vor einem Preiskrieg, wobei BYD die Preise auch sehr, sehr, wenn überhaupt nur sehr leicht und auch nur temporär senkt. In Deutschland sind die Preise für die BYD-Fahrzeuge sogar relativ hoch. Der BYD Seal kostet, also quasi das Pendant zum Model 3, kostet 45.000 Euro umgerechnet oder 45.000 Euro in Deutschland. Das ist ja doch sehr teuer, ist teurer als das Model 3 und ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu hoch ist, aber auch BYD weiß, was man macht. Man hat jetzt gerade den Auslandsanteil nochmal extrem hochgefahren, auch hier einen neuen Rekord erzielt. Man verkauft ja immer noch 90% seiner Autos in China, man hat also international noch extrem viel Potenzial. Die Aktie ist beim KGV von unter 20 mittlerweile sehr, sehr günstig. Also spannende Geschichte.
Und kommt auch langsam in Deutschland im Bewusstsein der Menschen an. Das ist jetzt ja auch auf der IAA.
Genau, sehr gut besucht der Stand. Auch ein sehr großer Stand.
Umbild, genau.
Ja, da sieht man es, wie sich die Leute um die Autos scharen. Also die geben richtig Gas oder besser gesagt Strom. Und da werden sich die anderen mal umschauen. Also es ist nicht nur so, die Deutschen haben den Markt in China, ich will nicht sagen verloren, den Elektroautomarkt, aber sie sind ganz, ganz weit hinten. Das wird unheimlich schwer wieder aufzuholen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht auch noch der europäische Markt von Chinesen dominiert wird. Und es gibt einige Stimmen, die sagen, dass die IAA so eine China-Messe ist. Das ist nicht ganz falsch.
So, einen Autobauer haben wir doch noch dabei, nämlich den bis vor
kurzem
drittgrößten Autobauer der Welt. Und da nochmal eine Grafik,
genau. Eine Grafik zu BYD, das ist nämlich relativ neu, habe ich heute Morgen erst entdeckt. Und zwar sind das die 10 größten Autohersteller weltweit, die Marktanteile über alle Antriebsarten hinweg, also inklusive Verbrenner, Elektroautos. Und da ist Toyota immer noch klar die Nummer 1 mit 10% Marktanteil, Volkswagen nur noch 6,6, das ist relativ wenig. Interessant, BYD tatsächlich schon auf Platz 5 mit fast 5% Marktanteil und das nur mit Elektroautos inklusive Plug-in-Hybride. Das ist schon bemerkenswert und man kann die Tage zählen oder sagen wir mal die Monate, vielleicht ein, zwei Jahre, bis BYD da wahrscheinlich an die Spitze rückt. Denn Toyota ist ja elektrisch auch etwas sehr schwach unterwegs. Insoweit, ich bin mal gespannt und das ist aber schon mal ein Ausrufezeichen. Und nochmal, BYD verkauft 90% seiner Autos auf dem chinesischen Markt, während ja Toyota und alle anderen weltweit aktiv sind.
Also die Expansion ist da der entscheidende Punkt.
Ja, so ist auch. Wobei natürlich China der wichtigste Automarkt der Welt ist, wenn man den dominiert, da ist man schon mal ganz gut dabei.
So ist es.
Und da ist man schon die Nummer 1 und hat Volkswagen überholt.
Genau, und dann schauen wir jetzt auf den bis vor kurzem drittgrößten Autobauer der Welt, nämlich auf VinFast.
Ja, wir sind immer noch relativ groß, glaube ich, mit einem Börsenwert von 60 Milliarden. In der Spitze war VinFast doppelt so viel wert wie General Motors und Ford zusammen. ich hatte das ja schon mal, dass ein Autohersteller aus Vietnam, ein Elektroautohersteller, Börsengang eigentlich müsste sowas verboten werden. Also man hat 1% seiner Aktien an die Börse gebracht, 99% hält der große Aktionär. Und dieses 1%, das sind eben so wenige Aktien, dass man ja, die Aktie hinbewegen kann, wo man will. Ich hatte sie vor 3 Wochen schon mal in der Sendung, da waren wir, glaube ich, bei $30. Und ich habe schon gesagt, klar, völlig überteuert, keine Frage, aber trotzdem mit diesem kleinen Free-Float kann so eine Aktie auch mal noch mal extrem steigen. Hat sie dann auch gemacht, tatsächlich bis über $80. Jetzt sind wir bei 26, es ist immer noch viel zu teuer. Also der faire Wert, ich weiß nicht, irgendwo bei 5 vielleicht. Also bei einem Umsatz von ein paar hundert Millionen und ich glaube dieses Jahr 11.000 Autos verkauft bisher, das ist natürlich jetzt ja, vollkommen überzogen, zumal das jetzt auch nicht die tollsten Autos der Welt sind. Und ja, und Geld braucht man auch demnächst wieder. Die Cash-Situation ist auch nicht so günstig. Insoweit, ja, es ist jetzt alles nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht mit Sicherheit keine 60 Milliarden wert.
Immerhin hält das Unternehmen das, was der Name verspricht. Win fast, gewinn schnell.
Ja, stimmt, win fast, ja, genau. So vielleicht müssen sie sich bald umbenennen.
Ja, mal schauen, in auf alle Fälle absoluter Wahnsinn, was dann in den letzten Wochen
passiert. Ja, ist schon irre, aber ist jetzt eigentlich auch nicht so gut für die Branche, weil das wirft so ein bisschen so ein Licht, so ja, Zockerbranche, tatsächlich ja. Elektroautos haben ihren Stellenwert und sind auch wichtig. Aber ja, sowas gibt es halt auch immer mal wieder mal.
Dann wechseln wir jetzt mal die Branchen und schauen auf den Bereich Windkraft. Und da sind wir natürlich bei Ørsted. Ganz schlechte Nachrichten zuletzt. Ørsted muss Wertberichtigungen vornehmen in den USA. Wir sehen auch hier den Einschlag bei der Aktie. Wirklich katastrophale Nachrichten. Ist das ein Vertrauensverlust, der aufgeholt werden kann?
Es kann jeder Vertrauensverlust aufgeholt werden, aber das ist natürlich schon, das ist massiv, was da passiert ist. Also man sagt, ja, wir müssen Abschreibungen machen in der Größenordnung von, ich glaube, es sind über 2 Milliarden Euro auf US-Windprojekte. Und die Begründungen sind wirklich fast schon hanebüchen. Also zu sagen, wir haben Lieferschwierigkeiten, ist eine Sache, das ist schon nicht gut, das kann passieren. Ist aber eigentlich sind die Zeit der Lieferschwierigkeiten irgendwie vorbei, habe ich so gedacht, wohl nicht. Dass man dann als zweites sagt, wir haben Probleme oder wir kommen bei den Gesprächen mit den US-Behörden wegen der Vergünstigungen nicht voran und eventuell brechen die komplett weg und dann müssen wir vielleicht sogar Projekte komplett einstellen, die wir schon begonnen haben, wo wir schon Milliarden investiert haben. Das war der zweite Horror und als obendrauf, als wenn das nicht schon genug wäre, dann noch zu sagen, ach ja, und dann sind die Zinsen ja gestiegen und das erzeugt nochmal mehr Kosten. Ich meine, die Zinsen sind jetzt nicht über Nacht gestiegen, das weiß man eigentlich. Und alles auf einmal als Meldung an den Markt zu geben, das ist schockierend und das lässt wirklich große Zweifel am Management aufkommen. Und das ist ein Vertrauensverlust, der auf jeden Fall sehr lange währt. Und eine schnelle Erholung bei der Aktie ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt, vielleicht müssen einige Projekte komplett gestoppt werden. Und das zeigt einmal mehr, dass irgendwie die Windbranche, wir haben ja schon genug Problemfelder, Siemens Energy allen voran, Nordex hat schon seit Jahren Probleme, diese Branche schafft es einfach nicht aus dieser Krise rauszukommen und es gibt eigentlich immer nur neue Horrormeldungen und es gibt eigentlich nur eine Lösung bei Ørsted raus, auch wenn es schwerfällt, denn wie gesagt, schnelle Erholung ist unwahrscheinlich und es könnte sogar noch schlimmer kommen und bis das wieder halbwegs aufgeholt wird. Das ist unheimlich schade, denn gerade die Offshore-Branche ist eine sehr, sehr wichtige Säule im Energiewandel, weil man eben so konstante Energieerträge hat. Mhm. Und Ørsted hat ja auch einen guten Job gemacht, aber was da jetzt passiert, ich weiß nicht, was da los ist, da gibt es eigentlich nur eine Lösung. Raus, Finger weg, Ende aus.
Auch von der ganzen Branche, da hast du mal die Finger...
Sogar von der ganzen Branche. Also ich würde im Moment tatsächlich die Windbranche, mir würde jetzt keine Aktie einfallen, die jetzt irgendwie gut da steht. Wie gesagt, Nordex kämpft seit Jahren eigentlich mit Riesenproblemen und schafft es einfach nicht, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Vestas lief lange Zeit gut, auch nicht mehr. Auch die Aktie ist ziemlich stark unter Druck gekommen. Siemens Energy, braucht man gar nicht von zu sprechen. Also das ist eine Branche, die es wirklich sehr, sehr schwer hat.
Sind die Probleme für die Windkraft dann auf der anderen Seite vielleicht eine Chance für Solarenergie beispielsweise?
Ja, das würde ich jetzt nicht so in den Zusammenhang stellen, aber zum einen hat die Solarbranche die weitaus besseren Aussichten, weil Solarenergie mittlerweile viel, viel günstiger ist als Windenergie, viel mehr Potenziale ist, weniger installiert ist bisher und tatsächlich die Firmen auch gutes Geld verdienen. Aber auch hier sind die Aktien, wie man auch hier, schönes Beispiel, Jinko-Sula oder eben kein schönes Beispiel, dieses Jahr alles andere als gut gelaufen. Das gilt nicht nur für Jinko-Sula, das gilt eigentlich für die ganze Branche. Obwohl im Unterschied zur Windbranche hier solche Super-GAUs nicht passieren, es gibt auch eigentlich wenig Probleme. Im Gegenteil, Jinko-Sula hat ja gerade vor wenigen Wochen sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt und vor allen Dingen den Ausblick sogar nochmal angehoben, was sehr ungewöhnlich ist. Gerade auch im Solarbereich gab es jetzt viele Firmen, die so ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Wobei nochmal der übergeordnete Solartrend ist voll intakt. Wir werden dieses Jahr wieder einen neuen Rekordzubau haben und das wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Warum die Aktie jetzt nochmal so stark gefallen ist, erschließt sich mir wirklich nicht. Das war tatsächlich im Nachgang nach den sehr guten Zahlen. Macht wenig Sinn. Wir haben mittlerweile ein KGV von 3. Das kann man eigentlich kaum aussprechen. Eine Firma, die einen Jahresumsatz macht von, ich glaube, wir sind jetzt bei 14 Milliarden, ist mit unter 2 Milliarden bewertet. Das macht irgendwie alles keinen Sinn mehr. Klar, es sind Chinesen, da sind die Anleger immer so ein bisschen vorsichtiger. Es gibt immer einen gewissen Abschlag, aber das ist mittlerweile wirklich völlig überzogen. Also ich weiß nicht, wo die Aktie hinfallen soll. Vielleicht sind die 30 ja der Boden. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da nochmal drunter geht, aber es ist an der Börse alles möglich. Aber wenn alles relativ normal läuft, dann müssten wir eigentlich hier bald wieder Kurse von 50 oder 60 sehen. Dass, selbst dann wäre die Aktie immer noch günstig.
Wo siehst du da mögliche Impulse?
Naja, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Es ist jetzt ein bisschen so auch aus der Solarbranche die Luft raus. In den USA gab es jetzt da ein paar Rückschläge, weil die Leute halt sagen, ja, die Zinsen sind zu hoch, wir installieren ein bisschen weniger oder gerade die Privaten. Aber dennoch wird sich, glaube ich, zeigen, dass das eine ordentliche Alternative ist, gerade zu den gestiegenen Energiekosten. Und wir haben extrem hohe Zubauraten. Die USA ist jetzt ein bisschen die Ausnahme. Da ist tatsächlich der Markt ein bisschen rückläufig. Aber gerade in Europa boomt der Markt ohne Ende. Und Jinko-Sula, für die ist der europäische und der chinesische Markt, das sind die beiden wichtigen. Und China ist massiv der Zubau gestiegen oder wird in diesem Jahr steigen. Insoweit. Und das Schöne ist bei Jinko-Sula, dass man in den letzten Jahren massiv investiert hat in die neuen Module, in die N-Type-Module, die besonders leistungsstark sind und die sich auch besonders gut verkaufen und besonders hohe Margen haben. Und da kann man jetzt eigentlich anfangen, die Ernte einzufahren. Ich bin mal gespannt, wann das losgeht.
Wir werden es auf alle Fälle beobachten. Einen Wert heute haben wir noch dabei, nämlich Standard Lithium. Und da gab es auch ganz positive Nachrichten. Standard Lithium hat die definitive Machbarkeitsstudie für das Projekt mit Lanxess veröffentlicht. Was lässt sich daraus ablesen? Was lässt sich daraus schließen?
Daraus lässt sich eigentlich ablesen, dass dieses Projekt zu, ich will nicht sagen 99%, aber zu 90% in Produktion gehen wird. Also jetzt ist quasi liegt es auf dem Tisch. Man ist in der Lage, Lithium dort zu fördern. Und zwar, ich glaube, es sind 5.700 Tonnen im Jahr. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber über einen Zeitraum von, ich glaube, von 25 Jahren. Dafür sind die Projektkosten auch relativ günstig mit 360 Millionen. Jetzt muss man im Prinzip nur noch das Geld zusammenbekommen. Das sollte aber kein Problem sein. Wie gesagt, es ist kein so großer Betrag. Lanxess als Partner ist mit dabei. Da wird sich auch sonst jemand finden. Man hat ja auch schon die BNP Paribas als Bank beauftragt, schon vor einiger Zeit da aktiv zu werden. Also das Geld besorgen, die Produktion aufbauen und dann geht es ab 2026 mit der Produktion los. Klar, es sind immer noch 3 Jahre, aber es dauert halt tatsächlich so etwas länger, wie immer, so eine Produktion aufzubauen. Aber das ist jetzt quasi der Startschuss, dass aus einem Projektierer ein Produzent wird. Und man hat ja nicht nur das Projekt, das ist ja das kleine Projekt, das größere Projekt betreibt man ja selbst. Da ist man jetzt bei der Machbarkeitsstudie und da gibt es dann auch irgendwann die endgültige Machbarkeitsstudie und dann wird auch das Projekt sehr wahrscheinlich in Produktion gehen. Also das sind schon große Schritte, die die Firma macht und das muss sich jetzt irgendwann auch in der Aktie niederschlagen, die wirklich massiv unterbewertet ist. Zumal es auch noch im Hintergrund Gespräche gibt, unter anderem auch mit Autoherstellern, die vielleicht auch gewartet haben, dass jetzt endlich diese definitive Machbarkeitsstudie da ist, um zu sagen, hey, jetzt können wir auch mal eine Kooperation eingehen, weil jetzt ist relativ sicher, dass da auch Lithium dann gefördert wird und wir das dann nutzen können. Und man hat natürlich eine sehr gute Lage in den USA. Da ist es nicht weit zu den großen Autoherstellern.
Dann würde ich mal sagen, warten wir ab, was da an Nachrichten noch reinkommt in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren. Und wir werden auf alle Fälle darüber sprechen.
Machen wir.
Alfred, ich bedanke mich bei dir für deine Einschätzungen. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal.